Guten Morgen alle zusammen. Haben wir italienische Woche hier heute. Aber ich werde versuchen, es auf Deutsch zu machen, damit ihr auch es verstehen könnt. Bevor ich anfange, möchte ich mit euch etwas wagen, ein Experiment wagen, nämlich die Luft anhalten. Dass wir versuchen, so lange wie möglich die Luft anzuhalten. Aber nicht, dass ihr jetzt blau anläuft und in den Ohnmacht fallt, dass ihr hier die Rettungswagen holen müssen. Aber versuchen wir, ein wenig die Luft anzuhalten und dann ein bisschen nachzusinnen, was bedeutet es, kein Sauerstoff mehr zu haben. Jeder, der möchte, keiner ist gezwungen. Ihr müsst sowieso warten, wenn ich werde es tun. Und wer mitmachen möchte, kann es gerne machen. Wie gesagt, geht nicht bis zum Maximum. Ja? Weil ich weiß nicht, wir haben einen amtierenden Arzt, aber ich weiß nicht, ob er uns da noch helfen kann. Okay, gut. Also ich fange mal an, die Luft anzuhalten. Okay, ich konnte noch ein bisschen mehr gehen, aber ich habe schon gespürt, dass es anstrengend wurde. Und ich habe das gemacht, um einige mehr Sinne mit einzubeschließen, um eine Sache zu verdeutlichen. Unser Thema heute ist das Gebet. Und wir wissen alle, wie wichtig das Gebet ist für uns persönlich, für die Evangelisation. Aber wir wissen auch, wie schwer wir uns im Gebet manchmal tun. Und ich hoffe, dass diese Botschaft uns dazu verhilft, wieder zu erkennen, wie wichtig das Gebet ist und dass wir versuchen und motiviert werden, im Gebet zu wachsen. Und als ich hier hingekommen bin und im Gemeindegebet anwesend war und ich gesehen habe, wie der Kreis sich vergrößert hat, habe ich den Herrn gedankt und gepriesen. Und ich gehört habe, was einige Geschwister auch auf sich nehmen, um daran teilzuhaben, ist es wirklich ein großes Vorrecht gewesen. Denn das Gebet, dieses Gemeindegebet ist das Herz dieser Gemeinde. Und wenn dieses Herz gut und gesund schlägt, kann der Herr einiges mit uns anfangen. Wir können viele Schwierigkeiten gemeinsam überstehen und wir können auch viele Sachen dann uns erfreuen, weil wir alle mit beteiligt waren, weil wir alle dafür gebetet haben. Und dieses Jahr ist hier in dieser Gemeinde ein Hauptthema, die Evangelisation. Wir wollen Menschen um uns herum mit dem Evangelium erreichen. Und auch dort haben wir das Gebet nötig. Denn der Heilige Geist muss das Gebiet und muss den Boden vorbereiten, damit wir mit unseren Worten auch der Heilige Geist an die Menschen herankommen können. Aber nicht nur dieses Jahr, wir sind immer aufgerufen, um das Evangelium den Menschen weiterzugeben. Und den Text heute, finde ich, tut das alles mit einbeziehen. Das persönliche Gebet, die Fürbitte und das Gebet für die Evangelisation. Und es verhilft uns auch, einen Übergang von der vorigen Botschaft, vom vorigen Sonntag zu machen, wo wir gehört haben, dass ein Bruder, wie heißt er nochmal, dieser Bruder? Epaphras, ihr werdet diesen Namen nicht mehr vergessen. Vielleicht werdet ihr den Namen von dem Bruder vergessen, der die Gesetze dem Volk Gottes weitergegeben hat oder dem Bruder, der Vater aller Völker ist. Aber ihr werdet nicht mehr Epaphras vergessen. Ja? Und damit werdet ihr Eindruck schinden. Wie heißt der Bruder, der zweimal im Kolosserbrief und einmal im Philemonbrief erwähnt wird? Epaphras, genau. Aber dieser Bruder hat uns gezeigt, was jeder von uns einen großen Unterschied machen kann, um das Evangelium zu verbreiten und um das Reich Gottes aufzubauen. Aber wir wissen auch, ja, und er hat das Evangelium den Menschen weitergegeben, den Kolossern. Sie kamen zum Glauben, eine Gemeinde entstand und sie gaben dann auch direkt am ersten Tag das Evangelium weiter und auch dort wieder Menschen kamen zum Glauben, weil sie das Evangelium gehört hat. Aber wir wissen auch, dass Epaphras ein Beter war. Und das lesen wir in Kolosser 4, den Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Epaphras war ein Beter. Und nun treten wir jetzt ein in unserem Text, der ist es auch in Kolosser, im Kapitel 4, die Verse 2 bis 6. Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Darin steht: Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die da draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und ich denke, Paulus hat dieses Thema des Gebetes quasi ans Ende gesetzt, kurz vor den Abschlussgrüßen, wo er nur noch einige Informationen weitergibt, weil er den Kolossern das, was er vorher ihnen gesagt hat, ja, er hat sie gegrüßt, er hat für sie gedankt, er hat für sie gebetet, er hat gesagt, wer ist Jesus Christus, er ist die Nummer eins, ja, ich bin jetzt ein Diener von ihm, ich leide für ihn, erinnert euch, wer ihr wart, ja, ihr seid jetzt in Christus, hört nicht auf die falschen Lehrer, ihr seid von Neuem geboren, dementsprechend verhaltet euch so, so und so und so und dann betet, damit ihr es versteht, was ich euch geschrieben habe und damit ihr es auch umsetzen könnt. Und dieser Abschnitt, dieser neue Abschnitt, der hier mit dem Vers 2 beginnt mit den Worten, in der Elberfelder steht, haltet fest am Gebet. Und die Schlachter übersetzt es, seid ausdauernd im Gebet. Und meine italienische La Nuova Riveduta sagt, verharren im Gebet. Und diese Verben des Befehlsform, die rufen in mir eine kontinuierliche Arbeit hervor, nicht wahr? Eine Belastung. Und auch wenn ich eine Sache sehr, sehr gerne mache, aber wenn ich sie jeden Tag und immer wieder mache, kann es sein, dass es mir zu einer Belastung wird, dass es mir irgendwann schwerfällt. Genauso wie meine Lieblingsspeise, wenn ich sie jeden Tag esse, irgendwann mag ich sie nicht mehr. Und es scheint leider, dass das für uns auch in unserem Gebetsleben der Fall ist. Das Gebet fällt mir schwer. Es wird mir manchmal sogar zur Last. Und das Verb im Originalen ist poskatereo. Das heißt ergeben, treu, aufmerksam, achten, kontinuierlich. Aber ein Sinn, eine Übersetzung, die mir am meisten irgendwie gefallen hat oder mich überzeugt hat, war beharrlich und nicht ohnmächtig werden. Und wenn man dieses Verb auch in den anderen Kontexten, wo es unter anderem benutzt wird, wie zum Beispiel in der Apostelgeschichte 2,42, wo steht, dass die Jünger verharrten in den Lehren der Aposteln, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und im Gebet und so auch in 2,46, wo sie täglich verharrten in den Tempel und in den brachen zu Hause das Brot und nahmen die Speise mit Jubel und Schlichtheit zu sich. Da sehen wir die Gemeinde, die Urgemeinde, das gehörte zu ihrem alltäglichen Leben dazu, diese Aspekte, ja, das Brechen des Brotes, das Studium der Bibel und das Gebet. Es war ein Teil von ihnen, es war nicht abseits von ihm, es war nicht die Gemeinde und das Leben, es war ein Teil und das Gebet gehörte zu ihnen dazu. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese Menschen Jesus Christus persönlich kennengelernt haben. Sie haben ihn gesehen, sie haben seine Stimme gehört, sie haben mit ihm geredet und sie hatten jetzt kein Problem damit, als der Herr in den Himmel gefahren ist, jetzt mit ihm über das Gebet zu sprechen. Für sie war es kein Hindernis und so sollte es auch für uns sein. Wir sollen mit dem Herrn so reden, als ob er auch physisch präsent ist. Denn er ist ja präsent, er ist durch den Heiligen Geist in jedem seiner Kinder präsent. Und wir brauchen diese Nähe, wir brauchen diese Konversation, wie das Atmen. Wie oft haben wir jetzt geatmet, seitdem wir wieder Luft geholt haben? Keine Ahnung, ne? Es war ja keine Last, im Gegenteil, wir brauchen es, um nicht ohnmächtig zu werden, um nicht zu sterben. Ich sage nicht so, oh, jetzt schon wieder einatmen und jetzt schon wieder ausatmen, nicht? So machen wir das nicht. Und so sollte das Gebet auch sein. Es ist eine lebensnotwendige Funktion, die wir brauchen. Wir brauchen den Sauerstoff, wir brauchen den Kontakt mit unserem Vater im Himmel. Verharrt im Gebet, damit ihr nicht ohnmächtig werdet, liebe Geschwister. Und Paulus verbindet das dann und wacht darin. Wachen, passt auf. Warum? Es ist eine Gefahr. Ich sehe hier jetzt keine Gefahr. Aber Paulus sagt, ihr seid in Gefahr. Und er schreibt es an den Kolossern, weil ihre Situation, sie haben falsche Lehrer haben sich dort eingeschlichen. Das war die Gefahr bei ihnen. Aber das war nicht die einzige Gefahr. Und wir befinden uns permanent in Gefahr. Und warum befinden wir uns in Gefahr? Paulus sagt das auch. Seht zu, dass niemand euch einfange. Meine Nuova Reveduta sagt, passt auf, dass niemand euch zu seiner Beute macht. Wir sind eine Beute. Und warum? Petrus schreibt es in seinem ersten Brief in 5, Vers 8, sagt, seid nüchtern und wacht, denn der Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Widersacher, der Teufel, wird als ein Löwe verglichen, ein wundervolles Tier, prachtvoll, kräftig, ja, intelligent, er kann sich anschleichen, er kann sich verstecken. Und dann kommt er hervor und springt seine Beute an, bringt eine größere Beute aus dem Gleichgewicht, springt in den Nacken und dann hat diese Beute keine Chance mehr. Und der Widersacher wird als ein Löwe bezeichnet. Und wie werden wir Jünger bezeichnet? Als was für Tiere? Als Schafe. Als Schafe. Und was meint ihr? Ein Schaf hat gegen einen Löwen eine Chance? Eher nicht. Und wir dürfen nicht naiv sein. Wir sind in Jesus Christus Sieger. Wir sind Sieger in Christus. Wir haben den Widersacher besiegt. Aber wir dürfen nicht naiv sein, dass wir uns von unserem Hirten entfernen dürfen. Denn wir als seine Schafe haben seinen Schutz notwendig. Und darum müssen wir immer im Kontakt mit unserem Hirten bleiben, damit wir nicht verletzt werden. Und so wird auch David. David ist als ein Bild Jesu wird es bezeichnet. Und als David gegen Goliath kämpfen musste, haben die gesagt, was willst du, Junge? Siehst du nicht diesen Krieger? Da sagt David, als ich mit der Herde meines Vaters draußen aus dem Felde war und der Löwe oder der Bär sich genährt hat, habe ich gegen sie gekämpft. Es war der Hirte, ein guter Hirte, hat auf seine Herde aufgepasst und sich zwischen dem Raubtier und der Beute gestellt. Und so müssen wir immer ganz nah im Gebet bei unserem Hirten bleiben. Und das ist der Herr Jesus Christus. Denn es waren nicht die Schafe, die dann die Zähne gefletscht haben, ja, den Nacken aufgestellt haben und dann gesagt haben zum Bären, komm her. Und dann der Bär und der Löwe sind abgehauen. Ne? So war es denn nicht. Es wäre ja lächerlich. Und so genauso lächerlich ist es, wenn wir nicht im Gebet verharren und meinen, dass wir mit unseren Eigenkräften gegen den Widersacher ankommen können. Damit wir nicht gerissen und verschlungen und verletzt werden. Und wenn wir das Gebet vernachlässigen, genau das passiert nämlich. Wir werden verletzt, wir verlieren Blut, wir verlieren an Kraft, wir verlieren an Freude, wir sind müde, wir sind demotiviert, ja, wir geraten außer Atem, wir werden ohnmächtig, es fehlt uns an Führung, es fehlt uns an Weisheit und wir sind leichte Beute für den Widersacher. Wen suchen sich die Raubtiere aus? Es sind die jungen Tiere. Es sind die kranken Tiere, es sind die verletzten Tiere. Darum, liebe Geschwister, haltet fest am Gebet und wacht darin. Mit Danksagung, sagt Paulus, mit Danksagung. Und warum? Und das erklärt uns sehr gut Paulus selber in dem ersten Kapitel in den Versen 12 und 14. Da schreibt Paulus, dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen. Wir sind Erben Gottes, der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Danke, Vater. Und das ist einer meiner Lieblingslieder, die wir gesungen haben, dass er sagt, danke, Vater, dass du mich liebst, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und das können wir alle sagen. Ich danke dem Vater, dass er mich liebt, obwohl er mich kennt, obwohl er genau weiß, wer ich bin. Wir können Gott, dem allmächtigen Schöpfer, Vater nennen, wenn das nicht Grund genug ist, ihm zu danken. Wir können mit Gott, dem Allmächtigen, persönlich reden im Gebet, wenn das nicht genug Grund ist, ihm zu danken. Und das ist nur möglich, weil Jesus Christus, weil Gott selbst Mensch geworden ist, uns entgegengekommen ist, durch sein Leid, durch seinen Tod und seine Auferstehung, können wir mit unserem Vater im Himmel wieder Kontakt aufnehmen. Wir dürfen glauben und wir wissen, er hört uns. Und nicht nur, dass er hört, sondern er erhört uns auch. Und wir als Gemeinde können viele, viele Erhörungen sagen. Wir haben es miterlebt, wir haben es erlebt, wie groß Gott ist, wenn wir ihm Gebet bitten im Glauben. Mit Danksagung akzeptieren wir alles, was Gott uns gibt. Mit der Danksagung akzeptieren wir seine Führung in unserem Leben. Und damit spiegeln wir unsere Position wider. Wir sind seine Kinder, wir sind untergeordnet und wir können viel, viel Frucht bringen. Denn die, die dann da draußen sind, ohne den Herrn Jesus Christus, können dann sagen in bestimmten schwierigen Situationen, warum bist du noch so dankbar? Wieso bist du so fröhlich und so positiv? Denn wir haben alles in Jesus Christus. Und wenn ich nicht dankbar bin, dann bedeutet das, ich zweifle an der Allmacht und an der Allwissenheit Gottes. Wenn ich nicht dankbar bin, dann zweifle ich an die Liebe Gottes mir gegenüber. Darum, liebe Geschwister, nicht zweifeln, nicht murren, sondern danke. Wir haben allen Grund dazu. Und wir sehen, Vers 2 war ein persönliches Gebet, unser Gebet für uns selber. Und jetzt dringen wir in Vers 3 ein, wo wir in die Fürbitten eindringen. Und wir sehen auch, dass das Gebet niemals Ziel in sich ist. Das Ziel befähigt uns zu agieren. Das Gebet führt zu einer Aktion. Und Paulus, er befindet sich aufgrund des Evangeliums im Gefängnis und er bittet die Kolosser, für ihn und seine Mitgefangenen zu beten, damit sich die Tür des Gefängnisses öffnet und er rausgehen kann und das Evangelium so vielen Menschen wie möglich verbreiten kann. Stimmt das? Steht das so hier? Nein, das steht nicht so hier. Was habe ich denn für eine Übersetzung hier? Da steht in Vers 3, und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet. Er sagt, bitte betet für uns, damit wir das Evangelium dort im Gefängnis weitergeben können. Denn Gott hat uns hier hingestellt. Und hier sollen wir das Evangelium weitergeben. Paulus hatte den Blick auf Jesus gerichtet, auf sein Reich. Er hat sich nicht auf seine äußeren Umstände jetzt konzentriert. Wir können das auch machen, natürlich. Aber Paulus hat gesagt, wenn Gott mich jetzt hier hinhaben wollte, ich bin wegen dem Evangelium hier, ich bin nicht wegen irgendwie, weil ich gestohlen habe hier. Darum hat es einen Sinn. Darum bete, damit ich dieses Evangelium diesen Menschen hier weitergeben kann. Und Paulus ist eine Autoritätsperson und seine Schriften sind Autorität, weil er nicht nur das gesagt hat, sondern er hat es auch gelebt. Und das sehen wir, ja, er hat gebetet, dass er dort im Gefängnis das Evangelium vorbereiten kann. Und er schreibt auch zu den Kolossern. Und darum ist seine Schrift und seine Worte und sein Sein so autoritär, weil er das gemacht hat, was er auch gesagt hat. Und er sagt zu den Kolossern in Vers 3, in Kapitel 3, Vers 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden. Und so sollte es auch bei uns sein. Wir sollten unser Blick auf Jesus gerichtet haben. Und nicht auf den äußeren Umständen, vielleicht auf Probleme oder eine Krankheit oder auf unsere Personalität, wenn wir sagen, ach, ich bin ängstlich, ich bin unsicher, ich kann nicht gut reden, vielleicht bin ich auch zu stolz. Dies sollen keine Hindernisse für uns sein, das Evangelium weiterzugeben. Darum sollen wir den Herrn bitten, dass er uns befähigt. Denn wir haben in Christus eine Hoffnung und diese Hoffnung haben die Menschen dort draußen nötig. Und vielleicht bist du hier, lieber Besucher, und hast noch viele Fragezeichen in deinem Leben. Und fühlst du eine Leere in dir, um nicht zu sagen eine Sinnlosigkeit. Und hast noch keine Hoffnung in deinem Leben. Dann geh kleine Schritte auf den Herrn zu. Mit einfachen Worten bitte ihn, dich das zu verstehen zu geben. Und hier sind Brüder und Schwestern, die dich dabei begleiten möchten, damit wir alle in dieser Hoffnung jetzt hier in diesem Leben schon leben können. Denn Paulus in Vers 4 verspürte diesen Drang, diese Leidenschaft, dieses Mitgefühl, den Menschen da draußen diese Hoffnung weiterzugeben. Und auch denen, die ihm Leid zufügen, die ihm dort gefangen halten, auch sie haben das Evangelium nötig. Sie sind ärmer dran als er im Gefängnis, denn sie sind geistig gefangen. Aber auch er, Paulus, brauchte Mut, Kraft, Weisheit, Liebe, um das Evangelium so weiterzugeben, dass diese Menschen es auch annehmen konnten. Und wenn Paulus es nötig gehabt hat, das Gebet, wie viel mehr wir, könnte man meinen. Denn wir haben von Paulus eine hohe Achtung. Ja? Er war ein intelligenter Mann, er war ein autoritärer Mann. Aber er war nur ein Mensch, genauso wie wir. Darum hat er genauso nötig das Gebet wie wir selbst. Gott hat ihn benutzt, seine Intelligenz, seine Fähigkeit. Aber hätte Gott ihn nicht befähigt, durch den Heiligen Geist das zu sagen und das zu schreiben und das zu überstehen, was er getan hat, dann hätte er nicht die Möglichkeit gehabt. Hätte er es nicht geschafft, Paulus, ohne die Kraft, ohne die Macht des Heiligen Geistes, die von oben kommt. Darum auch Paulus hatte genauso nötig wie wir, dass man für ihn betet und dass er beten musste. Und darum, wenn ich meine, ich kann nicht reden, ich bin zu schüchtern und, dann ist das nur, weil wir nicht beten, weil wir nicht im Kontakt mit unserem Vater bleiben. Paulus hatte sich nicht auf seine Autorität, auf seine Intelligenz verlassen. Er benötigte das Gebet genauso wie wir. Und so bittete er auch für die Kolosser, denn er wusste, wenn ich das so nötig habe, haben die es auch so nötig. Denn alle haben diese Abhängigkeit vom Vater nötig. Und das ist gut, dass wir uns demütigen, dass wir wissen, aus uns heraus können wir nichts machen. Und er schreibt in seinem Gebet, in seiner Fürbitte für die Kolosser im Kapitel 1, die Verse 10 und 11, sagt er, um des Herrn würdig zu wandeln. Paulus ist jetzt am Beten für die Kolosser, ja? Um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit, zum allem Ausharren und aller Langmut mit Freunden. Damit wir die Zeit, die uns noch verbleibt, bevor der Herr Jesus Christus wiederkommt, gut ausnutzen. Damit die da draußen, die Menschen, die noch keine Hoffnung haben, die das Evangelium noch nicht empfangen haben, auch Frieden schließen können. Und ich mache heute Morgen hier an diesem Sonntag eine Prophezeiung. Und ich sage, wir sind heute näher an der Wiederkunft Jesu Christi als Paulus und die Kolosser. Und darum, lasst uns die Zeit, die uns noch verbleibt, auskosten. Und lieber Besucher, du bist nicht aus Zufall hier und du bist nicht hier, weil du entschieden hast zu kommen, denn Gott will Frieden schließen mit dir. Und die Zeit wird knapp. Darum wartet nicht länger. Denn wir wissen nicht, was gleich ist. Wir wissen nicht, was morgen ist. Und dann fragst du dich vielleicht, warum soll ich denn Frieden schließen mit Gott? Es ist doch alles in Ordnung mit mir. Und das ist auch, was wir verstehen müssen, liebe Geschwister, wenn wir evangelisieren, wenn wir den Menschen das Evangelium weiterzugeben. Denn die meisten Menschen wissen gar nicht, in welcher Situation sie sich befinden. Darum müssen wir es ihnen erstmal verdeutlichen, dass sie Frieden schließen müssen mit Gott. Und da müssen wir wirklich sensibel und Feingefühl haben. Denn wie kann ich einem Familienvater, der um 4 Uhr morgens jeden Tag aufsteht, bei Wind und Wetter, vielleicht 2 Stunden im Stau steht, auf der Baustelle arbeitet, dann nach Hause kommt, die Frau einen Teilzeitberuf hat, die Kinder, Haushalt, was schon der härteste Job ist, und dann sagen, du bist ein Sünder. Ja, du musst Frieden schließen. Aber ich bezahle doch meine Steuern. Ich lüge nicht, ich gehe nicht fremd. Ja, also lügen ist natürlich schwierig. Aber ich gehe nicht fremd, ich mache nichts Böses. Warum? Dann kann ich ihm nicht sagen, du bist ein Sünder und du gehst in die Hölle, wenn du Jesus Christus nicht hast. Dann sagt er zu mir, wer bist du? Du kennst mich gar nicht. Darum müssen wir die Menschen, denen wir das Evangelium weitergeben, erstmal kennenlernen. Wir müssen sie verstehen. Sie müssen uns kennenlernen. Sie müssen uns vertrauen. Wir müssen eine Freundschaft. Wir müssen sie lieben. Und aus dieser Liebe, aus dieser Erkenntnis verstehen wir, wie weit sie vom Kreuz entfernt sind. Ich kann nicht mit jedem gleich reden. Und ich muss erstmal verstehen, wie weit sind sie vom Kreuz entfernt. Und genau dort müssen wir sie abholen und sie dann langsam Schritt für Schritt ans Kreuz begleiten. Und immer portionsweise, einige Verse, einige Sätze und dann den Heiligen Geist wirken lassen, ja, für sie beten. Und das ist es, in Weisheit wandeln. Manchmal ist es auch nötig, sofort das Evangelium zu sagen, sofort zu klären. Aber oft haben wir die Zeit, wir müssen Geduld haben. Der Herr hat eine ganz andere Vorstellung von Zeit. Und da müssen wir wirklich den Heiligen Geist bitten, dass er uns diese Weisheit und dieses Feingefühl gibt. Und das ist, dass wir in Weisheit wandeln. Und diese Weisheit, in Weisheit zu wandeln, gehört vor allem unser Sprechen. Ja, wir wissen alle, wie schwierig es ist, unsere Zunge zu bändigen. Und das wissen wir auch von Jakobus, von 3, die Verse 8 und 10. Da sagt Jakobus, die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, der nach dem Abbild Gottes geschaffen worden ist. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies aber, meine Brüder, sollte nicht so sein. Denn Paulus schreibt auch, euer Wort soll allezeit mit Gnade sein. Immer mit Liebe, mit Sanftmut, mit Vergebung, mit Geduld, ermutigen, erbauen. Auch wenn wir ermahnen, denn wir müssen auch manchmal ermahnen und sagen, das geht so nicht. Aber das muss alles auch mit Gnade geschehen. Denn wir müssen auch nicht nur aufpassen, was wir sagen, sondern auch, wie wir sagen. Und das können wir gar nicht schaffen, aus uns alleine heraus. Und wie können wir das schaffen, wenn wir permanent in dem Kontakt, in der Präsenz unseres Vaters ist? Das ist genauso wie wenn wir frisch verliebt sind, da versuche ich dem Partner meine beste Seite zu zeigen. Ne? Ich habe immer aufgepasst, wie du redest, wie du dich verhältst, ja, immer die Schokoladenseite zeigen. Und das heißt nicht, dass wir uns verstellen müssen. Wir müssen wir selbst sein, wir müssen natürlich sein. Aber der Herr will uns eine Heiligung hervorrufen. Und das ist genau das. Wir müssen genau wissen, wie wir mit den anderen Menschen reden. Und denn wir wissen, dass der gegenüber von mir ist, nach dem Abbild Gottes geschaffen ist. Und Gott liebt ihn. Darum muss ich aufpassen, wie ich mit meinem Gegenüber rede. Allezeit sei euer Wort mit Gnade. Und euer Wort sei allezeit mit Salz gewürzt. Was ist das Salz? Was bewirkt der Salz? Es gibt der Speise einen Geschmack. Überhaupt erstmal einen Sinn. Es gibt der Speise eine Seele. Und so sollte unser Reden auch sein. Unser Reden sollte nicht langweilig sein. Es sollten nicht immer die gleichen Worte sein. Es sollte nicht eine Liturgie, die wir auswendig gelernt haben, die wir dann jedem, dem wir begegnen, die auf die gleiche Art und Weise weitergeben. Wir brauchen Fantasie, wir brauchen Kreativität. Wir müssen uns in diesen Menschen hineinversetzen. Ich muss versuchen, diese Sprache und diese Wortwahl, die er benutzt, die er verstehen kann, auch zu benutzen. Und so sollte unser Sprechen sein. Und unser Sprechen sollte nicht zu hart sein. Ja, es sollte nicht zu viel Salz beinhalten. Es sollte aber auch nicht zu weich sein, zu wenig Salz. Wir müssen einen guten Gleichgewicht finden. Genauso wie bei der Speise, denn das Evangelium ist das beste Produkt, was die Menschen, die dort spirituell hungern, nötig haben. Das Evangelium ist das kostbarste Produkt und wir müssen es wissen, wie wir es verarbeiten und weiterreichen können. Und das Salz, das brennt auch auf der Wunde. Ich weiß nicht, ob ihr diese Erfahrung schon gemacht habt. Wenn ihr eine Wunde habt und es kommt Salz drauf, es brennt. Und das es macht aufmerksam auf die Wunden, die wir alle von diesem Leben mittragen. Und das Evangelium ist ein Spiegel, das wir vorbekommen. Als ich das erste Mal das Wort Gottes gelesen habe, habe ich erst erkannt, wer ich wirklich war. Denn der Heilige Geist überführt von Sünde, Gericht und Gerechtigkeit. Und das Evangelium macht auf diese Wunden aufmerksam, die meisten Menschen gar nicht wissen zu haben. Denn sie sagen, alles gut, warum soll ich Frieden schließen? Denkst du dir vielleicht jetzt, lieber Besucher, ich gehe arbeiten, ich liebe meine Familie, ich zahle Steuern, ich spende auch. Ist doch alles gut zwischen mir und Gott. Aber leider nicht. Denn wir sind mit der Sünde geboren, von Natur aus sind wir Sünder. Wir neigen dazu, gegen den Willen Gottes zu agieren. Und Gott kann keine Toleranz, er kann keine Verbindung mit einer einzigen kleinen Sünde haben. Denn er ist der dreimal heilige Gott. Und sogar eine kleine Lüge, ein kleiner unreiner Gedanke würde mich schon disqualifizieren, vor der Präsenz Gottes zu treten. Darum musste Jesus Christus kommen, um diese Verbindung wiederherzustellen. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er seiner Gerechtigkeit gerecht wird und seine Liebe auf uns ausstreuen konnte, geltend werden machen konnte. Und Salz desinfiziert, Salz reinigt die Wunde, Salz hilft dazu, dass die Wunden schneller heilen. Und so sollten unsere Wörter sein. Und dann sagt Paulus noch zum Abschluss, wie er jedem Einzelnen, Ihr sollt wissen, wie er jedem Einzelnen antworten soll. Jedem Einzelnen. Sei es ein Astrophysiker, sei es ein Künstler, sei es einem kleinen Kind, einer einfachen Frau, sei es gebildete Menschen oder weniger gebildete Menschen. Und wenn ich dann mit einem Physiker sprechen muss, um ihm das Evangelium zu verbreiten, treffe ich auf bestimmte Grenzen, denn er ist ein Fachmann oder eine Fachfrau in ihrem Bereich und er benutzt Wörter, mit denen ich gar nichts anzufangen weiß. Aber wenn ich im Kontakt mit dem Heiligen Geist bin, wenn ich im Gebet bin, der Herr schenkt mir die Weisheit, auch mit einfachen Worten diesen Menschen das Evangelium weiterzugeben. Und ich kann auch sagen, es tut mir leid, ich weiß es nicht, ich lese nach oder ich habe ein Buch, was dir vielleicht dazu verhelfen kann. Oder es gibt viele verschiedene andere Instrumente, um diesen Menschen auch zu helfen, um das Evangelium zu verstehen. Und wir haben alle die Verantwortung, uns eine Basis von einem Allgemeinwissen anzueignen. Aber wie gesagt, wir können nicht alles wissen. Und darum müssen wir immer im permanenten Kontakt mit dem Vater sein, im Gebet, dass der Herr uns diese Weisheit schenkt, wie ich jedem antworten soll. Wenn mir ein kleiner Junge mich fragt in den Dörfern in Italien und mich fragt, wer ist dieser Mensch dort am Kreuz, der leidet, muss ich wissen, wie ich diesem kleinen Jungen antworten soll. Oder wenn eine ältere Frau, die vielleicht nur 3 Jahre Schule gemacht hat, weil sie schon von klein auf arbeiten muss und ihrer Familie helfen musste, die dann schon vor 70 Jahren in die katholische Kirche geht, wie kann ich dieser Frau das Evangelium verdeutlichen? Es ist nicht einfach aus menschlicher Sicht. Aus uns heraus können wir das nicht schaffen. Aber wenn wir im Gebet verharren und festhalten, im ständigen Kontakt mit unserem Vater sind, dann schenkt der Herr uns diese Weisheit. Darum, liebe Geschwister, wenn wir noch keine feste Zeit am Tag haben, wenn wir nicht eine feste Zeit am Tag haben, wo wir mit unserem Vater reden, dann machen wir es jetzt aus. Machen wir jetzt mit dem Vater eine Uhrzeit aus, wo wir sagen, ich stehe, wenn ich noch am Anfang bin, eine Viertelstunde früher auf, eine halbe Stunde, eine Stunde früher, damit ich den Tag im Gebet mit meinem Vater verbringen kann und ihn bitten kann, dass er mir Weisheit für diesen Tag schenkt, dass er mir Menschen zeigt, ja, mit denen ich reden kann. Denn wenn ich im Gebet mit meinem Vater rede, dann fängt der Tag mit meinem Vater an. Ich gehe mit ihm, ja, permanent, Schritt für Schritt, von morgens bis abends. Und wenn ich das vielleicht nicht schaffe, es ist keine Pflicht, es morgens zu tun, aber wir wissen es auch von dem Vorbild Jesu Christi, dass er morgens gebetet hat. Und wenn ich das vielleicht nicht schaffe, ja, dann sage ich die Mittagspause. Ja, dann esse ich schnell was und dann bete ich was. Oder abends. Aber lass uns nicht diese Verbindung mit unserem Vater vernachlässigen. Denn sie ist so wichtig und wir müssen immer permanent, nicht nur einmal im Gebet, sondern wir müssen in einem permanenten Kontakt mit unserem Vater bleiben. Diese Leitung muss immer aufrecht gehalten werden, niemals unterbrochen werden. Denn wir brauchen seine Führung, wir brauchen seine Weisheit. Oder wir machen uns ein Post-it für die Brüder und Schwestern, für die wir beten wollen, für den Missionar, den wir beten wollen. Wir machen Gebetspartner, ich bete für dich, du betest für mich und wir bleiben in ständigem Kontakt und gucken, wie es so verläuft. Denn wir müssen im Gebet festhalten, liebe Geschwister. Es ist so wichtig. Lasst uns verharren im Gebet und füreinander beten und für die da draußen beten, damit sie das Evangelium erhalten. Und darin wachen mit Danksagung, damit du und ich und unsere Geschwister nicht vom Widersacher verletzt werden und außer Atem geraten und ohnmächtig werden. Lass uns immer an unserem Hirten bleiben, dass wir sein Pfeifen, sein Rufen, seine Führung erkennen. Damit wir in der Heiligung wachsen, um das Evangelium mit Autorität wie Paulus und in Liebe denen hier draußen, die noch in der Finsternis wandeln, vermitteln können, wie wir einst in der Finsternis gewandelt sind. Damit noch viele den Vater Danke sagen können und mit einklingen können in diese wunderschönen Verse, die ich eben schon vorgelesen habe und die ich jetzt nochmal zum Abschluss vorlese, dass das Evangelium so klar und deutlich macht, nämlich aus 1, die Verse 12 und 14. Dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünde. Das ist das Evangelium. Und wenn wir es an unserem eigenen Leben erfahren haben, wenn wir es wirklich experimentiert haben, wenn wir wissen, wer wir waren, wo wir waren und in welcher schrecklichen, ewigen Zukunft wir entgegengingen und wer wir jetzt sind, welche Stellung wir jetzt haben und was für eine schöne Zukunft wir haben, dann sollten wir doch eigentlich ein Verlangen haben, wie Paulus im Gefängnis, dass die Menschen um uns herum und die uns begegnen, vom Evangelium erfahren. Oder nicht? Ich bete noch zum Abschluss. Ja, Vater im Himmel, wir haben heute von deiner Liebe gehört und du hast uns nochmal verdeutlicht, wie sehr du uns geliebt hast und liebst, eine Liebe, eine unkonventionelle Liebe, die nichts zurückhaben wollte. Du hast uns einfach nur geliebt, Herr. Und wir danken dir, uns von dir geliebt zu wissen, und helfe uns auch, diese Liebe weiterzugeben, denn das ist das Evangelium, dass auch die Menschen dort draußen von dir erfahren und auch von dieser Liebe auch profitieren können und in dieser lebendigen Beziehung mit dir, Vater, durch deinen Sohn Jesus Christus leben dürfen. Helf uns auch, die Wichtigkeit des Gebetes wieder neu zu erkennen, dass wir immer im Kontakt mit dir bleiben müssen im Gebet, denn von uns aus können wir nichts tun, können wir nicht lieben, können wir auch nicht das Evangelium weitergeben, können wir nicht so leben, wie du es gerne von uns haben möchtest. Denn aus unserer Kraft, wir sind limitiert, wir sind schwach, aber du möchtest uns diese Kraft und diese Macht geben, Herr Jesus Christus, um zu deiner Herrlichkeit beizufügen, Herr, damit du wirklich verherrlicht wirst und noch viele dir danken können, sagen können. Danke, Vater, für das, was du für uns getan hast. Segne diesen Sonntag, unsere Gemeinschaft, dass du auch wirklich im Mittelpunkt bist, Herr Jesus Christus, und dass wir jetzt die Tage, die auf uns zukommen, darüber reflektieren, wie wichtig das Gebet ist, dass wir wirklich eine feste Zeit am Tag haben mit dir, uns die Zeit nehmen, mit dir sprechen und wirklich diese Beziehung spüren, diese Nähe von dir, diese Liebe, Herr, damit wir diese Kraft und diese Fähigkeit, diese Liebe weiterzugeben in dieser Welt, in der Finsternis, und wo Menschen es noch nötig haben, weil sie wirklich Wunden noch haben, die bluten und die immer schwächer werden und immer müde werden und keine Hoffnung mehr haben, Herr Jesus Christus. Helfe du uns dabei, und wir danken dir, dass wir wissen, du bist jeden Tag bei uns, Herr Jesus Christus. Dir sei Ehre, Lob und Preis und Dank. Amen. Amen. Amen.